Es ist Montag, der 18. Mai 2020. Das Robert-Koch-Institut vermeldet 174.697 Menschen, die in Deutschland mit dem Coronavirus sich infiziert haben. Das sind 342 mehr als am Tag zuvor. Ihr hört unter Quarantäne den Pandemie-Podcast von nordbayern.de, Folge 35. Mein Name ist Fadi Kiblawi und ich habe noch eine andere Zahl, nämlich über 6 Millionen. So viele Menschen haben am Samstag den Fernsehsender Sky eingeschaltet, um dabei zuzuschauen, wie der Fußball-Bundesliga die Wiederaufnahme des Betriebs gelingt. Über 6 Millionen Menschen, das war natürlich Rekord für Sky. Wir wollen aber heute nicht auch noch über Fußball sprechen, sondern über einen Bereich der Gesellschaft, der mit der Wiederaufnahme des Betriebs nun schon etwas länger beschäftigt ist, nämlich über die Schulen, wo unter anderem die Abschlussklassen ja nun schon länger wieder zurück sind nach einer kurzen Phase des digitalen Unterrichts. Unterhalten habe ich mich deshalb mit Thomas Schock. Der ist der Leiter der Max-Grundig-Schule in Fürth, einer staatlichen Fachober- und Berufsoberschule. Wir wollen mal hören, wie Unterricht in Zeiten des Coronavirus so funktioniert. Bis gleich. Herr Schock, was bereitet Ihnen zurzeit größeres Vergnügen, eine Schule zu leiten oder dann doch das Leben als Fußballfan?
Die Schule zu leiten ist kein Vergnügen, aber es ist eine tolle Aufgabe. Es macht Freude und es ist spannend und ja, gerade in der Krise auch eine Herausforderung. Ich bin Fußballfan, allerdings nicht unbedingt von dem Verein in erster Linie, dem Sie, glaube ich, anhängen. Aber da ist jetzt das Vergnügen nicht so groß. Ich bin nicht ganz glücklich mit der Entscheidung dieser Geisterspiele. Habe auch mal auf der Sky-Konferenz reingeguckt und es ist schon ein bisschen gespenstisch.
Sie sind Fürther und Fan der Spielvereinigung Fürth, für die unser Herz in der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten natürlich auch schlägt. Sie können aber einigermaßen zufrieden sein, weil ein 2:2 gegen einen Aufstiegsfavoriten ist jetzt nicht der schlechteste Start.
Ja, das Ergebnis ist in Ordnung.
Aber Sie hätten darauf verzichten können, auf diese Spiele ohne Zuschauer im Stadion. Ich hab's gerade schon erwähnt, 6 Millionen Menschen haben allein am Samstag Sky geguckt. Also so viele Unzufriedene scheint es gar nicht zu geben.
Ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich darauf freut und wieder das Gefühl bekommt, jetzt kommt wieder mehr Normalität ins Land. Auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht ganz das richtige Zeichen. Ich hätte mir gewünscht, dass man die Saison einfach beendet und dann neu startet mit Publikum, wenn das wieder möglich ist.
Die Saison einfach zu beenden, wäre im Fall der Schule eher keine Möglichkeit gewesen. Es müssen ja irgendwie Abiturienten her. Wir wollen natürlich nicht nur über Fußball sprechen, sondern sehr viel mehr über das Schulleben in Corona-Zeiten. Vielleicht, Sie sind seit vergangenem Herbst Leiter der Max-Grundig-Schule. Erklären Sie mal, wahrscheinlich braucht man ja als Leiter auch eine Zeit, um in so eine Schulgemeinschaft hineinzufinden. War das schon abgeschlossen bei Ihnen, dieser Prozess, als plötzlich die Krise begann?
Nein, das war nicht abgeschlossen. Ich hatte ein bisschen Glück. Ich wusste relativ früh, dass ich hier Schulleiter werden würde, also fast ein halbes Jahr vorher, und konnte mich schon gut vorbereiten. Aber das Entscheidende und Wesentliche an einer Schule sind ja die Lehrerinnen und Lehrer. Das werden Sie als früherer Schüler auch bestätigen. Und da tickt jeder ein bisschen anders, jeder funktioniert anders, jeder arbeitet anders. Und dies alle kennenzulernen, bei circa 70 Kolleginnen und Kollegen, das dauert ein bisschen länger. Aber ich habe mich schon ganz gut eingefunden, glaube ich, und reingetastet, reingearbeitet. diese Krise seit, ja, seit Februar, das war natürlich jetzt eine Information, die erstmal alles durcheinander gebracht hat und alle Dinge, die wir geplant hatten, zu normalen Zeiten über den Haufen geworfen hat.
Um nochmal ganz kurz zum Fußball zurückzugehen, lassen wir als kleiner Zwischenschritt. Wenn Sie sagen, Sie mussten die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, wie ist etwa das Verhältnis zwischen Kleeblatt-Anhängern und Club-Anhängern? Haben Sie da schon einen Überblick?
Hier in meiner Schule?
Ja.
Also das hatte ich erst an der dritten Stelle beim Kennenlernen. Ich bin hier im Moment Mitarbeitergespräche und habe eigentlich mit allen schon intensiv gesprochen. Aber vielleicht ist das eine interessante Frage, die ich in meinen Leitfaden noch aufnehme.
Okay. Aber es werden alle gleich behandelt.
Ja, doch.
Ja, okay. Dann zurück zur Krise. Erzählen Sie mal, wie Sie das damals wahrgenommen haben. Es sind da ja alle mehr oder weniger reingestolpert. Ab wann haben Sie sich gedacht, oh, das ist was Ernstes und wahrscheinlich geht es mit Unterricht nicht weiter?
Ja, also ich kann jetzt das Datum nicht genau sagen, aber wir haben natürlich alarmiert die Entwicklung beobachtet und Ende Februar hat man noch nicht wirklich über eine Schließung nachdenken müssen, aber das ging dann relativ schnell, als es dann kam. Ich meine, wir waren dann am 15. März geschlossen. Das kam schon relativ überraschend. Und wir hatten ja dann den Auftrag und auch den Wunsch, die Schüler weiter digital von zu Hause und zu Hause zu begleiten. Und da mussten wir sehr schnell unsere digitalen Beschulungskonzepte hochfahren und ausbauen und die Kollegen schulen. Wir haben ganz schnell, ich meine, am Donnerstag bevor der Montag der Schließung war, nachmittags den Unterricht ausfallen lassen, alle Lehrer in Kleingruppen zusammengerufen und sichergestellt, dass jeder auf irgendeinem Kanal digital mit seinen Schülern arbeiten kann. Das hat ganz gut funktioniert, aber es war natürlich schon eine Herausforderung und musste alles in kürzester Zeit organisiert werden.
Da waren Sie tatsächlich schnell dran. Also ich habe mich ja im Vorfeld ein bisschen informiert, bei einem Ihrer Kollegen, ein Club-Fan übrigens. Der sagte mir, dass so diese digitale Fortbildung bei Ihnen an der Schule sehr schnell funktioniert hat. Glauben Sie, Sie sind da bayernweit besonders weit vorne gewesen? Sie haben ja sicherlich auch Kontakt mit anderen Schulleitern und sowas. Also es wirkte ja für die Menschen, die draufschauen, auf die Schule dieser Wechsel in die digitale Welt nicht immer ganz überzeugend bei vielen Schulen.
Ja, also wir haben auch die Bayern und bundesweiten Umfragen angeguckt, wie da gearbeitet wird und meinen schon, dass wir da dann doch relativ weit vorne liegen. Wir hatten sichergestellt, dass wirklich jeder Schüler erreichbar ist, jeder Kollege und jede Kollegin Kontakt aufnimmt, dass Material bereitgestellt wird, allerdings leider noch auf verschiedenen Plattformen. Und deswegen mussten Schüler zum Teil mit 2, 3 Kanälen arbeiten. Wir hätten uns gewünscht, dass wir schon weiter gewesen wären, dass wir nur noch mit einer gemeinsamen Plattform arbeiten können. Und da sind wir jetzt dran. Aber das wird zum nächsten Schuljahr, wo wir vielleicht auch nicht normal starten können, dann sicher sein, dass wir von der Technik her doch noch besser aufgestellt sind. Und der Unterschied von Schule zu Schule, der kommt oft einfach daher, dass die technischen Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind.
Ich stelle es mir grundsätzlich schwierig vor, weil ja wahrscheinlich auch bei Schülern und Lehrern im Privaten nicht immer jeder die nötigen Gerätschaften zu Hause hat, oder? Oder gab's da bei Ihnen Probleme, dass sozusagen, ich weiß nicht, vielleicht gibt's Schüler aus sozialen, nicht ganz so gut gestellten Familien, die vielleicht gar keinen Laptop oder gar keinen PC in der Wohnung haben. Was macht man dann mit solchen, oder gab's solche Fälle bei Ihnen gar nicht?
Ja, doch, das ist genau eine Frage, die wir uns dann zu Beginn der Schließung gestellt haben. Wir Lehrkräfte haben natürlich Geräte, privat oder auch von der Schule. In Zukunft hat jeder Kollege das von der Schule. Bei den Schülern, da hatten wir nicht die Zeit, das wirklich sicherzustellen oder überhaupt einen Überblick zu haben, wer vielleicht nur ein Handy hat. Und ein Handy ist eigentlich schon zu wenig. Und ja, es gibt Schüler, die haben dann ein Arbeitszimmer mit einem schönen Mac dort stehen und die Mama bringt das Essen vorbei. Aber es gibt eben auch Familien, wo das so nicht möglich ist und wo man sich dann einen PC teilt mit Geschwistern oder dem Vater oder der Mutter, die im Homeoffice ist. Und das macht die ganze Sache ja leider sozial ungerecht. Und wir versuchen erstens jetzt mit einer Umfrage zu erfassen, welche Schüler denn wirklich zu Hause nicht ausreichend Geräte haben und dann entsprechend auch ja, fürs nächste Jahr sicherzustellen, wie auch immer das dann geht. Aber es ist klar, wenn wir in ein ganz normales Schuljahr fahren, mit diesem System Präsenz zum Teil, daheim geht es weiter, dann muss ja auch jede Schülerin und jeder Schüler arbeiten können.
Okay, aber da sind Sie noch am Eruieren, wie das. Aber es ist nicht so, dass es jetzt in dieser Zeit einen Schüler, eine Schülerin oder Schülergruppen gab, zu denen gar kein Kontakt war, sondern man hat den Kontakt schon zu allen halten können.
Ja, es ist für jeden, also das Einfachste ist ja E-Mail und mit E-Mail was hin und her senden, das kann mal eigentlich jeder machen, aber um halt wirklich Aufgaben zu bearbeiten, Portfolios zu erstellen, Präsentationen vorzubereiten zu Hause, braucht man eben ja zumindest einen PC mit Bildschirm oder halt ein Notebook oder ein Tablet. Und jetzt ist die Politik halt auch gefragt, entsprechend Unterstützung zu bieten, dass eben in Zukunft jeder Schüler einfach ein Tablet hat. Also wir starten auch vor Corona hatten wir schon den Weg dorthin geplant und der wird sich jetzt massiv beschleunigen. Also wir haben fürs kommende Schuljahr 2 Pilotklassen mit iPads, also jeder Schüler, jede Schülerin hat ein iPad, über die Eltern finanziert. Das war ein freiwilliges Modell und hatte eben genug Zuspruch von den Eltern her. Aber auch hier stellt sich halt die Frage, hätte nicht jemand oder hat sich jemand nicht für diese Klasse angemeldet, weil ihm das Ganze zu teuer wird. Und das muss eben ja politisch abgefedert werden in Zukunft.
Ja. Hatten Sie in dieser Zeit das Gefühl, also als wirklich alles nur digital lief, dass die Schüler so weiterlernen können, wie es notwendig ist? Sie haben relativ viele Schüler, die in diesem Jahr Abschluss Abitur machen. Ich glaube, 230 sind es.
Ja, 280 circa, ja.
280, okay. Sind die zurückgeworfen worden durch diese Zeit, in der sie keinen Präsenzunterricht hatten? Wird dieser Abiturjahrgang, egal ob bei Ihnen an der Schule oder an anderen Schulen, wird dieser Abiturjahrgang in Bayern, wird er gerecht behandelt? Haben Sie den Eindruck?
Das ist schwierig, ich glaube schon. Also ich glaube, dass wir haben wirklich am Ministerium Menschen sitzen, die sich bei uns reindenken können und wissen auch, wie es den Schülern vielleicht geht. Und die oberste Linie war hier, niemand hat einen Nachteil, jeder bekommt eine faire Chance und eine gute Möglichkeiten zum Abi zu kommen. Und ich glaube, unterm Strich funktioniert es. Also es gibt sehr für die Schüler sehr günstige Möglichkeiten, zu ihren Noten zu kommen. Und im Moment unterrichten wir auch nur die Abschlussfächer hier jetzt in der Präsenz. Die Schüler sind ja wieder da,
ja.
Um sie aufs Abi vorzubereiten. Und die Nebenfächer, die konnte man zum Beispiel einfach einbringen, indem man die Noten aus dem ersten Halbjahr übernommen hat. Also das sind schon eigentlich die gute Bedingungen, um jetzt zum guten Abschluss zu kommen.
Bei mir, wenn ich mich recht entsinne, wäre das keine so gute Idee gewesen, die Noten aus dem ersten Halbjahr, weil ich musste dann im zweiten Halbjahr immer noch eine Schippe drauflegen.
Ja, und da denken Sie tatsächlich, also das kommt, das ist genau der richtige Einwand. Und wenn dann der Minister sagt, keiner soll einen Nachteil haben, dann haben die Schüler, die so denken wie Sie, die Möglichkeit, nicht die Noten aus dem ersten Halbjahr zu nehmen, sondern stattdessen können die eine Ersatzprüfung ablegen.
Aha.
Und dann dürfen sich sogar die bessere Note aussuchen. Also die Bedingungen sind wirklich ganz gut.
Okay.
Was unsere Kollegen heißt, dass sie im Moment dabei sind, circa 700 Ersatzprüfungen abzunehmen und zu korrigieren.
Das wollte ich gerade sagen. Bedeutet dann natürlich für die Kollegen einen erhöhten Arbeitsaufwand wahrscheinlich, oder? Weil Prüfungen müssen organisiert werden und ja.
Ja, das ist tatsächlich so. Also die Kollegen bei uns haben in der digitalen Schließungszeit, wenn ich so nennen darf, wirklich schon deutlich mehr gearbeitet, als wenn sie in der Schule wären, weil man muss ja seinen Unterricht erstmal auf die ganze digitale Welt umstellen. Man kann ein normales Arbeitsblatt jetzt nicht einfach per E-Mail verschicken, sondern man muss es aufbereiten oder für eine digitale Plattform umstellen, die Aufträge umstellen. Also da war schon sehr viel Arbeit dabei und jetzt durch die Ersatzprüfungen auch. Also wir arbeiten schon unter Hochdruck und machen es aber gerne, weil auch die Kollegen denken, ja, man muss jetzt unseren jungen Menschen ja helfen und unterstützen und den Weg klar machen Richtung Abi. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Am 18. Juni ist die erste Abiturprüfung und dann haben wir die Strecke bis dorthin geschafft.
Da haben Sie noch ein bisschen mehr Zeit als zum Beispiel die Gymnasien, aber trotzdem können Sie uns das praktisch erklären, wie das dann wie das genau funktioniert mit diesen Prüfungen, die vorher noch gehalten werden. Also wie schaut es rein zeitlich aus? Die müssen ja irgendwie in den normalen Unterricht integriert werden.
Die Ersatzprüfung, meinen Sie? Ja, ich sage Ihnen ein Beispiel. Jetzt hatten die Schüler am Samstag, also vergangenen Samstag, die Ersatzprüfung in Mathematik. Mhm. Und ich meine, 158 Schüler waren der Meinung, so wie Sie vielleicht, das wird es nicht lohnen, denn meine Leistungen im ersten Halbjahr waren ja nicht so toll. Mhm. Und diese 158 haben jetzt am Samstag die Ersatzprüfung in Mathematik geschrieben und die Kollegen sind jetzt dabei, das zu korrigieren. Also wir müssen aus Termingründen dann auch auf Samstage ausweichen, um das Ganze zu bewältigen.
Aber da ist die Bereitschaft bei allen Beteiligten so groß, dass es ohne Probleme funktioniert.
Ja, also wir müssen viel verlangen von den Kollegen. Wir halten zusammen, wir machen es gemeinsam und kommen gut durch. Ja, und halten die Spannung Richtung Abi-Prüfungen. Und und leider ist dann, wenn die Prüfungen geschrieben sind, ja nicht, man kann jetzt noch nicht den Stift fallen lassen, denn dann kommen unsere 11. Klassen wieder ins Haus, damit auch die nochmal Unterricht bekommen, bevor die Ferien kommen.
Ja, da kommen wir dann sehr gut, bekommen wir eine sehr gute Überleitung hin. Wie organisiert sich denn ein Schulleiter in digitalen Zeiten? Also wie hält man denn eine Schule am Laufen, die keiner mehr besucht? Wie sah Ihre Arbeit aus in den Tagen und Wochen, in denen niemand in der Schule war?
Ja, es gibt so Routine, Dinge, die einfach weiterlaufen. Mhm. Also bestimmte Dinge sind einfach zu tun, die originär Schulleitungsaufgaben sind und die man einfach machen kann. Aber natürlich ging es eigentlich in erster Linie um die Organisation der Wiederaufnahme dann. Und wir haben unsere Teambesprechungen, die machen wir allerdings regelmäßig durch ein Videokonferenzsystem. Das funktioniert erstaunlich gut. Mhm. Ich habe eine Gesamtlehrerkonferenz mit 60 Teilnehmern auch über eine Videokonferenz schon mal ausprobiert, funktioniert auch. Also auch die Schulleitung bringt das Ganze ziemlich digital nach vorne. Das ist der positive Effekt. Und ja, und dann sitzen wir, wie viele andere Menschen auch, oft vor dem Fernseher hier in der Schule, wenn der Ministerpräsident Söder eine Pressekonferenz anberaumt. Dann spricht unser Minister, wie das mit den Schulen kommt. Dann sitzen wir vor den geschützten Kanälen zum Ministerium und warten die konkreten Nachrichten ab. Und dann geht's wieder los. Durchlesen, was steht da, wie geht das, was heißt es, wie können wir das organisieren. Vor allem auch, was dann das ganze Infektionsschutzkonzept angeht, zur Eröffnung der Schule. Wir konnten ja nicht einfach wieder die Türen aufsperren und sagen, na gut, die Abiturklassen kommen jetzt rein und alles geht seinen Gang.
Wie waren Sie denn mit dem Tempo zufrieden, das das Ministerium vorgegeben hat? War es so, dass Sie ausreichend Zeit hatten, alles räumlich so zu organisieren, dass eine Rückkehr der Schüler möglich ist?
Ja, also wir haben natürlich auch hier in der Schule eine Glaskugel, das werden Sie nicht wissen, und da schauen wir rein. Und da sieht man mehr oder weniger deutlich, was dann so kommt. Mhm. Und wir sahen dann einige Dinge voraus. Also uns war ganz früh klar, wir werden ein Infektionsschutzkonzept brauchen. Wir haben ganz früh beschlossen, na gut, Jeder Schüler hat eine Maske, das, auch wenn es keine zu kaufen gibt. Das kann man inzwischen überall sich selber basteln. Und wir legen einfach fest, in der Bewegung, also auf den Gängen, auf den Fluren, in den Pausen, wird eine Maske getragen. Und das war über die SMV, also über die Schülermitverwaltung, dann auch schon organisiert. Wir haben sehr früh gesagt, wir bauen selber Desinfektionsstationen an den Türen, weil die Lieferzeiten dafür sind zu lang. Haben das hinbekommen und haben bei den umliegenden Apotheken zu Freundschaftspreisen dann Desinfektionsmittel bestellt. Also wir haben relativ gut vorausgedacht und deswegen kamen wir eigentlich zurecht mit dem Zeitablauf der neuen Nachrichten.
Waren Sie dann derjenige, der das alles organisiert hat, der gesagt hat, so stellen wir die Tische hin und Sonstiges? Oder gab es eine Zusammenarbeit, gab es eine Arbeitsgruppe oder wie haben Sie das konkret gemacht?
Na gut, wir haben die Aufgaben aufgeteilt. In der Schulleitung arbeiten wir alle zusammen. Es gibt einen stellvertretenden Schulleiter, Mitarbeiter in der Schulleitung und wir hatten regelmäßig unsere Besprechungen, wie das Ganze funktionieren soll. Und dann werden eben die Aufgaben verteilt. Es geht bis hin zu zum Hausmeister, der die Tische stellt, zum Werkstattausbilder, der die Stationen baut, zu einzelnen Kollegen, die mithelfen. Eigentlich haben alle miteinander das jetzt hinbekommen. Bis zu einem Team, das wir aufgestellt haben zur Unterstützung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern, die halt aus einem schwierigen Umfeld in die Schule kommen, weil es war ja klar, die hatten jetzt nicht Urlaub zu Hause oder Ferien, sondern die haben vielleicht tatsächlich eine schwierige häusliche Situation, vielleicht Verwandte, die zu den Risikopersonen gehören, machen sich Sorgen und Gedanken, auch wie das mit dem Abi werden soll. Und wir haben dann ein Team aus Schulpsychologen, Schulsozialpädagogen und Kollegen zusammengestellt, welches solche Schüler halt abholt und begleitet auf ihrem Weg bei uns. Also eigentlich haben alle zusammen geholfen und ja. auch nur so funktioniert es. Also einer alleine kann das niemals
organisieren. Ja. Es schaut jetzt so aus, es sind Klassen von 15 Schülern. Also Sie mussten Klassen auf jeden Fall teilen, oder?
Ja.
Ja. Und da ist es dann so, der Lehrer steht vorne mit Mundschutz und alle sitzen mit Mundschutz im Klassenraum? Oder wie genau sieht das bei Ihnen aus?
Nein, wir haben, und inzwischen ist auch die Vorgabe so, wir machen das so, dass sobald alle auf Distanz sitzen, alle die Maske abnehmen dürfen.
Okay.
Denn wenn Sie mit Maske unterrichten, dann geht Ihnen ein wesentlicher Aspekt von Unterricht verloren. Und der Unterricht in Präsenz, also Lehrer mit seinen Schülerinnen und Schülern, der ist in jedem Fall immer besser als jeder digitale Fernunterricht, und wenn er methodisch noch so gut ist, weil Sie haben halt diese emotionale Beziehung zwischen Schüler und Lehrer und vielleicht haben Sie aus Ihrer Vergangenheit einen Lieblingslehrer und es liegt vielleicht daran, weil der Ihnen sympathisch ist und Sie ihm und das geht halt nur, sowas kann sich nur aufbauen, wenn man sich ins Gesicht schauen kann. Und mit den Masken, das geht mir persönlich auch so, tut man sich schwer wahrzunehmen, was im anderen vorgeht und die ganze emotionale Kommunikation, die kann einfach nicht stattfinden. Und das ist ein Riesenverlust für den Unterricht. Es ist auch anstrengend für eine Lehrkraft, stundenlang mit Maske zu sprechen.
Ja.
Und deswegen kann man im Unterricht die Maske abnehmen. So ist auch vom Hygieneplan die Vorgabe, dass das in Ordnung ist. Und man muss lüften natürlich. Wir haben Seife überall stehen zum Händewaschen. Und dann trauen wir uns schon zu sagen, okay, das ist jetzt auch ohne Maske im Unterricht in Ordnung.
Macht Schule zurzeit Freude? Oder merkt man, dass alle doch eher emotional gedämpft an diesem Unterricht teilnehmen?
Das ist wirklich eine spannende Frage. Als ich am Tag vor der Öffnung dachte ich auch, ich hab ja selber einen kleinen Podcast für die Kolleginnen und Kollegen in der Schule und habe gesagt, ja, ich freue mich drauf, wenn wir wieder ein normales Leben an der Schule haben, weil eine Schule ohne Schülerinnen und Schüler, das ist ein trauriger Ort. Und bei der Öffnung hatte ich auch diese Bedenken, die Sie ansprechen, aber es war eigentlich nicht so. Die Schüler brauchten einen Moment natürlich, um sich an die Situation zu gewöhnen, um sich an die Regeln zu gewöhnen. Und ich bin dann durch die Klassen gegangen. Aber eigentlich haben mir alle gesagt, sie finden es eigentlich gut. Sie freuen sich, dass sie wieder da sein können. Natürlich ist der Umgang nicht so wie sonst, auch mit den Freunden und Freundinnen in der Klasse. Aber es ist einfach schön, sich zu sehen. Es ist schön, die Lehrer wieder zu sehen. Es ist schön, jetzt gut das Gefühl zu haben, gut aufs Abitur vorbereitet zu werden. Und das haben eigentlich mir alle so zurückgemeldet. Und deswegen, ja, also für mich ist es schön, dass der Betrieb wieder aufgenommen wird, so wie es jetzt ist. Ich höre auch, wenn die Schüler rausgehen, ich höre die lachen und es ist eine gute Stimmung da. Wenn es wieder ganz normal wäre, wäre es natürlich irgendwie schöner. Aber wir wissen noch nicht, wann das wieder so sein wird.
Räumlich geht es bei Ihnen einigermaßen, weil Sie ein Ausweichquartier haben? Ja. Oder?
Also wir haben ein zweites Haus und da haben wir ein bisschen Luft. Und ja. Da ja nur die Hälfte der Klassen im Moment in Präsenz da ist, und wenn man die teilt, rechnerisch kann man leicht ausrechnen, das geht auf. Ja, wir kommen räumlich aus. Wenn alle hier wären, gleichzeitig wird es natürlich nicht gehen. Also das wird dann im nächsten Schuljahr, wenn diese Abstandsregeln beibehalten werden, so nicht möglich sein. Es sei denn, man reduziert eben die Präsenzzeit. Dann muss man halt gucken, wie das wieder passt.
Sind denn alle Lehrer da? Also es gab ja, glaube ich mal, diesen Brief des Kultusministers an Lehrer in Pension, wenn ich richtig informiert bin, wo denen vorgeschlagen wird, sie mögen doch gerne zum nächsten Schuljahr wieder zurückkommen, weil es, ich glaube, an Grund- und Mittelschulen vor allem ein Lehrermangel droht oder die Kapazitäten nicht erfüllt werden können. Wie ist das bei Ihnen an der Schule gerade? Sind alle da oder wer ist nicht da? Haben Sie sehr viele Risikogruppen Lehrer?
Ah gut, das sind zwei Fragen. Also dieser Aufruf ans Ministerium für Pensionisten, das ist aber aus einem grundsätzlichen Mangel heraus, dass jetzt in der aktuellen Situation durch die Corona-Krise gibt es eben Kolleginnen und Kollegen, die gesundheitlich vorbelastet sind und bei denen der Arzt eben sagt, das wäre jetzt eben riskant, vor der Klasse zu unterrichten. Das sind zum Glück bei uns nur wenige. Die Kollegen bleiben zu Hause, arbeiten eben aber dann verstärkt digital von zu Hause aus mit den Klassen, die nicht in der Schule sind.
Okay. Jetzt hört sich alles sehr positiv und optimistisch an. Ich habe ein bisschen Angst. Wollen Sie noch ein bisschen über irgendjemanden schimpfen oder ist es tatsächlich so, dass Sie mit der Situation, so wie sie organisiert wird, zufrieden sind im Großen und Ganzen?
Ja.
Nicht, dass Sie danach sagen, Mensch, jetzt ist... Ja. Der Kebabi stellt zwar viele Fragen, aber keine vernünftige.
Doch, das sind ja alles genau die Fragen, die wir uns auch gestellt haben. Und ja, schimpfen. Ich überlege gerade über den oder der für Corona verantwortlich ist, weiß ich nicht, ob sich da schimpfen lohnt.
Über den ersten FC Nürnberg? Oder?
Über den Club? Nein, ich bin ja froh, dass es den Club gibt. Man braucht ja auch einen Gegner in der Region.
Ja.
Und ich würde dem Glück immer gönnen, in der ersten Liga zu spielen. Beim Derby bin ich eindeutig auf der anderen Seite, das ist okay. Mal klar. Nein, es ist wirklich so, es ist eine Krise, es ist schwierig, es ist vieles unsicher, aber im Prinzip sind wir schon optimistisch. Wir hatten Angst, dass wir einen echten Fall ins Haus bekommen und wieder geschlossen werden müssen dann innerhalb der Phase jetzt Richtung Abitur. Das ist bisher nicht passiert. Wir drücken uns alle die Daumen, dass wir im Sattel bleiben und über die Ziellinie kommen. Und dann ist erstmal alles gut.
Ja.
Und man merkt schon, alle, also auch von der Politik, alle Beteiligten arbeiten halt mit Hochdruck und das sind auch nur Menschen, die sitzen an ihrem Tisch und überlegen, ja, wie sollte es denn jetzt gehen?
Ja.
Und kommen dann, meine ich, zu vernünftigen Entscheidungen. Vor allem haben wir tatsächlich, also in der Schulleitung, wir haben Spielraum und das ist wichtig. Wir haben Spielraum, die Dinge bei uns so zu organisieren, dass es für die Schüler okay ist und dass die Kolleginnen und Kollegen nicht überfordert werden. Also wir haben ja auch Kollegen, die daheim drei kleine Kinder haben und da ist die Schule zu. Die können natürlich nicht so arbeiten wie jemand, der jetzt alleinstehend ist und daheim seine Ruhe hat, sag ich mal. Das macht einen Unterschied.
Okay, ein letztes Thema will ich noch ansprechen. Falls Sie die Zeit dafür noch aufbringen können. Und zwar gibt es ja nun relativ, es gibt Menschen, die in dieser Krise jetzt nicht ihren allerersten Blick auf die Wissenschaft wenden, so will ich es mal nennen. Andere nennen sie Verschwörungstheoretiker, wobei das mit der Theorie da ja eigentlich nicht immer nicht so weit her ist. Vor allem in den sozialen Medien ist das ja oftmal ein Thema, weil die Leute da eben ihre Kanäle haben. Wie sehr ist es denn in der Kommunikation zwischen Ihnen und Schülern, die ja in den sozialen Medien sehr zu Hause sind, ein Thema? Also das heißt, wie oft wird in der Schule über sowas gesprochen? Ist das irgendwie, ist das überhaupt ein Thema in der Schule, dass man versucht, da so ein bisschen gegenzuwirken?
Ja, grundsätzlich schon. Also wir, wenn es offene Diskussionen in den Klassenzimmern gibt, dann wird das schon entgegengewirkt und dann werden einfach auf die Fakten verwiesen. Ob das im Moment in welchem Umfang stattfinden kann, das weiß ich nicht. Alle, die im Moment hier sind, also Schülerinnen und Schüler, die werden in den Abi-Fächern unterrichtet und bereiten sich auf die Abiturprüfung vor. Ich glaube, es ist im Moment wenig Luft. Auch nebenbei für die jungen Menschen aus unserer Schule, sich darüber große Gedanken zu machen oder sehr viel Energie da reinzusetzen. Was die Einzelnen denken, ja, das wissen wir nicht. Aber, aber hier an der Schule ist das eigentlich im Moment, glaube ich, eher kein Thema.
Okay, dann will ich mich bedanken und nochmal ganz kurz auf die Glaskugel zurückkommen, die Sie im Schulhaus stehen haben. Mhm. Wird die Bundesliga-Saison zu Ende gespielt? Klappt das?
Das ist, Herr Keblawi, ich gucke rein, Moment, sie trübt sich ein, sie trübt sich ein und ich kann gar nicht sehen.
Beantwortet keine Fußballfragen. Dann soll es so sein, wir warten gespannt, abdrücken allen Abiturienten natürlich die Daumen, dass sie ein gutes Abitur schaffen. Meinen Nachfolgern wünsche ich, dass sie die Ersatzprüfungen einigermaßen hinbekommen, um die Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr vergessen zu machen. Und ja, vielen Dank, Herr Schock, nach Fürth. Ja. Es war ein sehr nettes Gespräch.
Sehr und, gerne.
Bis bald vielleicht mal.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Keblawi. Bis bald.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.